Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Kiez und Schnauze, dem Podcast von Wir Berlin, in dem wir Berlin und seine Bewohnenden nochmal aus einer ganz, ganz neuen Perspektive ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin Mona und in dieser Folge zur Digitalisierung beschäftigen wir uns mit den Fragen, wo stehen wir denn mit der Digitalisierung an den Berliner Schulen? Was hat sich getan seit der Pandemie und vor allem seit dem Digitalpakt Schule? Und wo steht Berlin im bundesweiten Vergleich? All das und noch ganz viel mehr klären wir in dieser Folge hier.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Gut 2 Jahre Corona-Pandemie inklusive digitaler Unterricht. Gut 3 Jahre Digitalpakt Schule, der eigentlich Fördergelder des Bundes von insgesamt 6,5 Milliarden Euro umfasst, um die Schulen digital auszurüsten. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, wir haben noch ein bisschen Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung an den Berliner Schulen. Ob das wirklich so ist, das diskutiere ich mit meinen Gästen. Gordon Lem, hallo.
Hallo.
Wir dürfen beim Du bleiben, haben wir gesagt Gerne. Hier vorher. Du bist Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf. Dann hast du mitgebracht Dennis Friebe, hallo.
Hi.
Gründer von Bro Media und Referent für digitale Bildung und Webentwicklung. Und wir diskutieren zusammen mit Renate Kroll-Pfeiffer-Kuring, Schulleiterin des Leibniz-Gymnasiums hier bei uns in Berlin und ihrem Stellvertreter Sebastian Schalow. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vorher aufgezeichnet. Und mit ihrem Stellvertreter, Herr Sebastian Schalow, möchte ich beginnen im Hinblick auf die Frage, wo stehen wir mit der Digitalisierung in Berlin?
Auf der einen Seite sagen wir klar, die allermeisten Kolleginnen und Kollegen tragen das mit. Die Schülerinnen und Schüler fordern digitale Medien ein, fordern auch diese Arbeit daran ein. Aber natürlich muss man anerkennen, dass auch für Einzelne auch eine besondere Herausforderung ausmacht, weil sie sich auf einmal in einem Berufsbild wiederfinden, das sie so quasi nicht gewählt haben. Das einfach tatsächlich auf einmal ganz anders aussieht, wo man quasi in einer Dauerkommunikationsschleife mit Schülerinnen und Schülern steht. Da muss auch ganz viel gelernt werden. Wir müssen ganz viel auch lernen, uns abzugrenzen und auch Freiräume zu schaffen, um nicht zu sagen, wir können jede Anfrage innerhalb von 5 Minuten beantworten, egal zu welcher Tageszeit sie kommt. Da müssen wir alle lernen, da müssen wir alle noch ran und wir müssen auch anerkennen, dass das für die einen oder anderen einfach länger dauern kann. Und deswegen, glaube ich, ist es immer noch ein Prozess und wir sind gut dabei, aber haben auch noch ein bisschen zu tun.
Und dass es da eben durchaus auch sehr, sehr positive Beispiele gibt, das zeigt eben zum Beispiel Gordon Lem. Du sagst, hey, das ist alles gar nicht so schlimm bei uns in Berlin, oder?
Ich glaube, dass das Land Berlin hier im Vergleich mit den anderen Bundesländern eher auf einer vorderen Position ist. Das haben wir im Bildungsbereich ja nicht überall, wie man weiß. Und auch wir in unserem Bezirk, Marzahn-Hellersdorf, sind hier nochmal an ziemlich guter Position, wiewohl man sagen muss, die Pandemie hat viele Entwicklungen beschleunigt. Wenn man irgendwas Positives daraus erkennen kann, dann tatsächlich, dass das Thema Digitalisierung einfach sowohl bei den Finanzern als auch bei den Pädagogen, als auch bei den Schulen, als auch bei den Bauleuten eine sehr hohe Priorität bekommen hat. Insofern beschleunigt es Prozesse, auf die sich andere Länder vorher schon mehr vorbereitet haben.
Mhm. Warum? Warum ist Deutschland da so hinterher?
Das ist eine gute Frage. Was die Strukturen angeht, ist Deutschland in der Hinsicht da offensichtlich sehr konservativ gewesen. Die Innovation, die mit Digitalisierung einhergeht, bedeutet ja auch für Pädagoginnen und Pädagogen natürlich eine gewisse Umstellung. In den Ausbildungen selbst an den Universitäten hatte das noch nicht diese zentrale Rolle. Und wenn man ehrlich ist, auch viele Kolleginnen und Kollegen hatten voraussichtlich auch Sorgen, dass sie eben mit diesen neuen Techniken nicht umgehen können, dass Schülerinnen und Schüler da schon weiter und fitter sind. Da ist das Otto-Nagel-Gymnasium, wo Dennis herkommt, ein gutes Beispiel, wie es auch anders gehen kann.
Ja, darauf kommen wir natürlich gleich zu sprechen. Du bist quasi das Paradebeispiel mit der Schule. Vorher haben wir ja gesprochen mit Herrn Sebastian Schalow und Renate Kroll-Pfeiffer-Kuring, die Schulleiter bzw. Schulleiterin vom Leibniz-Gymnasium hier bei uns in Berlin sind. Und sie haben gesagt, naja, Digitalisierung klingt so aus dem Reagenzglas, ein Begriff. Was zieht das denn alles mit sich? Es fängt ja an, erstmal WLAN aufzubauen, erstmal eine technische Infrastruktur aufzubauen. Es ist ja nicht, wir drücken jetzt jedem Schüler und jeder Schülerin ein Tablet in der Hand und yippie, los geht's, sondern da kommt eine Infrastruktur dazu, da kommen nämlich Geräte dazu, da kommt die Wartung dazu und da gibt es auch etliche technische Hürden.
Es gibt immer neue Tools, damit fängt es an, es gibt immer technische Hürden. Die Schulen müssen auch diese technische Infrastruktur aufrechterhalten, schon damit fängt es an, dass es einfach auch finanziell eine andere Situation für die Schulen ist. Es ist dieses ganze Hosten von Netzwerkstrukturen verlangt große technische Fähigkeiten und ein technisches Know-how. Dafür braucht man wieder Personal, die das leisten können. Also es ist insgesamt ein sehr großer Bereich, der vorher so in Schule nicht Bestand hatte und der jetzt einfach gesamt gesehen einfach eine große Aufgabe ist.
Ja, Sebastian Schalow hat das gesagt. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Aber auch da ist man ja noch nicht mit fertig, denn dann, sagen die beiden auch, braucht man eigentlich nochmal extra Personal, also einen richtigen Techniker, wie das vielleicht jede Firma hier hat, der dann halt dann kommt, wenn Windows wieder nicht startet und der dann mal zumindest sagt, brauchst du schon mal rauf und runterfahren, wieder probieren. Das braucht man ja, weil natürlich Gerätschaften auch gewartet werden müssen. Und sie sagen eben auch, nochmal Thema Digitalpakt Schule, es ist alles sehr bürokratisch. Und das zieht sich natürlich, Gordon. Wieso ist das immer so bürokratisch bei uns in Deutschland?
Also ich bin ja jetzt auch Teil der Bürokratie, deswegen muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Aber also vom Grundsatz her muss man sagen, hat Bürokratie viele Vorteile. Sie ist verlässlich, sie reproduziert bestimmte Abläufe immer so, dass die transparent sind und auch funktionieren. Aber sie ist eben nicht sehr schnell. Das liegt eben tatsächlich daran, dass sehr viele Sachen dokumentiert werden müssen, revisionssicher auch produziert, viele Menschen nochmal raufgehen müssen, der klassische Stempel, den es immer noch bei uns gibt und so weiter. Das sind einfach Prozesse, die sehr langatmig sind, die auch nicht ohne weiteres mal der Pfad verlassen werden kann. Da ist die Wirtschaft tatsächlich schon ein bisschen spontaner und flexibler. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und wenn Verwaltungsmitarbeitende sich daran machen, Verwaltungsprozesse zu straffen und zu kürzen, führt es leider dazu, dass das dann auch nochmal deutlich bürokratischer wird, als es ursprünglich war. Also vom Grundsatz her, man kann verstehen, es soll verlässlich sein, es soll rechtskonform sein. Dadurch wird es aber sehr langsam, sehr viele Menschen müssen zustimmen, bevor wirklich Entscheidungen getroffen werden. Das ist leider die Krux in der Verwaltung.
Ja, und genau das hat auch Frau Renate Kroll-Pfeiffer-Kuhring gesagt.
Dadurch, dass die Schulen unterschiedlich weit waren, und das finde ich aus Senatssicht nachvollziehbar zu sagen, wir müssen aber erstmal bei allen einen gewissen Grund legen, bevor wir Einzelne dann immer noch weiter ausstatten. Da hatten wir manchmal so das Gefühl, wir wären ein wenig ausgebremst so ungefähr. Jetzt haben wir doch schon unseren Medienentwicklungsplan. Dann haben wir natürlich gedacht, naja, das muss ja alles noch schneller vorangehen. Und das ist natürlich, das ist eine unterschiedliche Sichtweise, die ich aber total nachvollziehen kann. Also dass es uns dann manchmal nicht schnell genug geht. Für andere Schulen aber natürlich damit jetzt größere Schritte gemacht werden konnten.
Auch natürlich ein Spagat, den man hinbekommen muss. Natürlich die Schulen, die vielleicht schon vor Pandemie angefangen haben, zu denen eben auch das Leibniz-Gymnasium gehört. Und die Schulen, die natürlich wirklich erst mit Corona oder sowas angefangen haben, auch erstmal auf einen Stand zu bringen, damit wir erstmal mit allen arbeiten können. Und dann kann man natürlich die weiter fördern, die eben schon weiter sind. Vielleicht kurz nochmal zum Thema Digitalpakt. Da unterstützt der Bund die Länder und die Gemeinden bei Investitionen in eben diese digitale Bildungsinfrastruktur. Ziel dieses Digitalpaktes ist es, die flächendeckend aufzubauen, quasi von einem zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur. Also sowas wie natürlich Geräte, haben wir schon gesagt, aber auch ein schuleigenes WLAN, das funktioniert, Smartboards statt Kreidetafeln, Tablets für interaktiven Schulunterricht, aber eben natürlich auch IT-Betreuerinnen und Betreuer, die beratend zur Seite stehen, den Schulen. Dafür stellt der Bund Investitionen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Paradebeispiel dafür, wie das klappt, auch ohne, wenn ich richtig informiert bin, sitzt ja hier, ihr zusammen, Gordon und Dennis, ihr beiden seid nämlich nicht alleine gekommen. Ihr habt so einen kleinen, süßen Avatar mit dabei. Ja. Das ist quasi euer ganz, ganz großes Projekt. Dennis, vielleicht möchtest du den Avatar mal vorstellen oder das Projekt mal vorstellen.
Genau, also in Zeiten jetzt der Pandemie haben wir halt vor allen Dingen festgestellt, dass es halt natürlich auch aufgrund des Distanzunterrichts ja immer mehr jetzt dazu kommt, dass man jetzt auf Videokonferenzen und Co. ausweichen muss. Und es vor allen Dingen auch natürlich Kinder gibt, die auch zur Risikogruppe gehören. Also nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, die zu Hause bleiben müssen, weil sie Risikogruppe waren, vielleicht in Lockdown 1 oder Lockdown 2. Mhm. So kann das natürlich auch Kinder treffen, die vielleicht eine Vorerkrankung haben und deswegen zu Hause bleiben müssen. Und in dem Zuge sind wir zusammengekommen und haben dieses Projekt mit dem Avatar sozusagen gestartet und haben erstmalig für das Land Berlin 4 dieser Avatare als Pilotprojekt angeschafft im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und haben das in verschiedenen Schultypen, sowohl Grundschule als auch weiterführenden Schulen im Einsatz gerade, testen das Ganze, wie das zukunftsmäßig laufen kann. Und ja, vielleicht zur Vorstellung, das heißt, der Schüler oder die Schülerin, die eine schwere Erkrankung haben oder verhindert sind und nicht zur Schule kommen können, sind somit in der Lage von zu Hause weiterhin im Klassenverband. Das hat ja nicht nur das jetzt irgendwie mit Bildung zu tun, dass Inhalte vermittelt werden, sondern nein, es geht ja auch ganz viel darum, soziale Kompetenzen weiterhin zu fördern, weiter im Klassenverband zu bleiben, den Anschluss mit den Freunden zu behalten. Das, was alle ja aufgrund des Lockdowns zu Hause bleiben, jetzt auf einmal wieder haben, weil sie unter gewissen Voraussetzungen wieder in die Schule gehen dürfen, das haben die ja nicht. Und das muss weiterhin trotzdem weitergehen und möglich sein. Und das wird durch den Avatar im Klassenverbund. Der sitzt ganz normal, der sitzt jetzt hier auch gerade hier neben dir. Der ist dann sozusagen stellvertretend für das Kind einfach da.
Ja, wir sprechen gleich ganz genau, wie das geht. Vorher sag ich mal, es ist vielleicht, was ist das, 40 Zentimeter groß?
Ja, würde also ich so sagen, jetzt, so 40 Zentimeter, ja, 30 Zentimeter.
40 Zentimeter, der hat so einen kleinen, süßen, länglichen Kopf und dann eher so einen kleinen, quadratischen Körper, würde ich sagen. Und da ist ein Display vorne drauf, dreh den doch mal zu mir.
Also ein Display hat er jetzt nicht unbedingt. Also,
ach, der guckt mich schon an.
Genau, der guckt dich jetzt sozusagen schon an. Okay. Ich kann ihn jetzt mal hier auch anmachen.
Ja, sehr gerne. Also er hat einen Lautsprecher unten drin, er hat eine Kamera quasi auf der Stirn und eine kleine weiße Fläche, das ist dann das Gesichtchen. Und wir reden gleich darüber, wie genau das funktioniert, wie du das gerade beschrieben hast, denn es klingt das ja so locker flockig. Dann haben wir mal eben vier Dinger da angeschafft und haben das irgendwie gemacht und zack, bumm, waren die in den Klassen und die BIA.
Also locker flockig, das klingt natürlich jetzt so, natürlich muss man da viel Vorbereitung machen. Das hat natürlich auch was mit Datenschutz zu tun, der in Deutschland natürlich eine sehr große Rolle spielt. Vor allen Dingen da auch nochmal unabhängig vom Bundesland ist. Also in Bayern kann das schneller gehen als in Berlin zum Beispiel mit dem Datenschutz. Wir hatten hier den Vorteil, dass dieser Anbieter von dem Avatar logischerweise schon in anderen Bundesländern vielleicht etabliert ist, in Berlin jetzt nicht.
Aha, okay.
Und wir darauf zurückgreifen konnten, dass andere Bundesländer im Datenschutz schon gesagt haben, okay, das ist geprüft und hat eine Basis. Zur Funktionsweise vielleicht ganz kurz vorweg, das Kind wird nicht gezeigt. Also das heißt, das Kind sieht, was im Unterricht stattfindet. Es gibt eine zweiseitige Kommunikation, das heißt, das Kind wird gehört in der Klasse, es kann aber auch reden. Also das schon, Ton ist zweiseitig, aber halt Bild nicht. Gibt natürlich auch zum Beispiel Kinder, vor allen Dingen, die zum Beispiel jetzt auch krebskrank sind oder halt andere schwerwiegende Krankheiten haben, die nicht gezeigt werden wollen, die sich nicht zeigen wollen. Ja. Sozusagen, deshalb hat das jetzt kein Display, so wie du vielleicht vermutet hast. Ja. Es kann dich gleich angucken, wenn ich das jetzt verbinde, gehen gleich die Augen auf und symbolisiert dann auch den Ist-Zustand und kann Gefühle simulieren und sozusagen.
Okay, das bedeutet, die Avatare gab es schon und ihr habt die hier ausgebreitet sozusagen in Berlin als Pilotprojekt.
Richtig.
Alles klar, ich verstehe. Jetzt funktioniert das so. Das Kind sitzt zu Hause mit Tablet, das quasi das bedienen kann und über WLAN oder wie auch immer verbinden die sich und dann geht das los. Das kann sprechen für den Ding, es kann sich melden oder wie funktioniert das?
Genau, also das Gerät selbst, also der Avatar selbst hat eine LTE-Verbindung, das ist auch eine Schule, die nicht ausgestattet sind, wo WLAN noch gerade im Aufbau ist oder noch komplett fehlt, trotzdem Einsatz sein kann. Und es geht ja darum, dass man schnell agieren kann, dass das Internet zu Hause da ist, kann man ja schon eher voraussetzen oder halt könnte man im Notfall aber auch sagen, okay, man stellt, sage ich mal, so einen LTE-Router für das Kind so zur Verfügung. Das kann das Amt in dem Fall tun. Und ja, wie du schon gesagt hast, das Kind sitzt zu Hause, klappt das Tablet auf, verbindet sich und die Augen gehen auf in der Klasse und die Verbindung ist hergestellt.
Schön, die Augen gehen auf in der Klasse. Vielleicht mehr als bei dem einen oder anderen Schüler manchmal. Und es ist ja so schön schnuckelig klein, es kann mit in die Pause, es kann mit in die Mensa, wenn man da wieder irgendwie zusammen essen möchte und so weiter. Und das Kind kann quasi mit dabei sein. Großartig. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn man hier erstmal an die Schulen geht mit vielleicht doch, wie du ja auch schon gesagt hast, Gordon, Schulleitern und Schulleiterinnen, die erstmal Digitalisierung, die ja auch einen ganz anderen Beruf gelernt haben. Ne? Die sind Pädagogen, die da von Mensch zu Mensch Unterricht machen wollen und den Menschen was beibringen wollen. Und auf einmal kommt ihr da, guck mal, wir haben da einen coolen Avatar. Was waren so die schlimmsten Reaktionen, die ihr gehört habt? So, nee, das kommt mir hier nicht ins Haus.
Also tatsächlich, bei den Schulleitungen ging es noch. Das sind ja inzwischen auch schon aufgeschlossen. Es war tatsächlich eher von Eltern oder auch von sozusagen der öffentlichen Diskussion, insbesondere die Angst, du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, ist das jetzt die Zukunft? Sind sozusagen unsere Kinder bald nicht mehr gefragt? Gibt es nicht mehr den persönlichen Austausch, sondern sind wir nur noch Computer, Roboter und hier in der digitalisierten Welt? Das waren so die Hauptthemen. Im Konkreten gab es natürlich nachvollziehbarerweise auch die Sorgen von Lehrkräften im Sinne von, ich sehe ja nicht, wer da auf der anderen Seite ist. Im Idealfall höre ich ihn oder sie. Aber werde ich jetzt hier aufgezeichnet, werde ich vielleicht dann auch, wenn ich mal was Dummes sage, kommt es dann gleich im Internet. Das sind so die Sorgen, die man gehabt hat. Und natürlich auch die Fragen von Eltern, was passiert mit den Bildern, mit den Streams, die dann hiermit aufgenommen werden. Das waren so die klassischen Reaktionen. Aber hauptsächlich ist es hier unsere Zukunft. Das war so die Frage, wird der Mensch überflüssig? Das provoziert ganz offensichtlich dieses sehr menschenähnlich, aber doch roboterartige Design.
Ja, vielleicht zu dem Projekt auch. Also es war ja nie der Ansatz, dass es das komplett ablösen soll. Also das war auch nie die Absicht, sondern es geht ja darum, diese Zeit zu überbrücken, wo ein Kind verhindert ist zu kommen. Es ist natürlich ganz klassisch, man kennt das vielleicht unter dem Namen Hamburger Modell, wenn man krank war lange Zeit, man wird langsam wieder in den Berufsalltag integriert. Genau darum geht es, dass das eine Alternative darstellt, dass das Kind nicht zu lange rausbleibt oder dem Unterricht und dem Schulgeschehen fernbleibt. Wie du schon gesagt hast, es geht ja nicht nur wirklich um Inhalte und um Bildung, sondern es geht ja auch um Pause, Mensa, Sport, soziale Sachen, einfach quatschen auf dem Schulhof. Das ist alles möglich. Ob man das natürlich gestattet, ist eine andere Frage. Ne? Mhm. Das Gerät ist teuer. Das Gerät darf dann nicht natürlich den Basketball auf dem Schulhof abbekommen. Aber das ist natürlich schon so ein kleiner Run in den Klassen natürlich, wenn die dann Avatardienst haben und das von Raum zu Raum tragen dürfen. Da sind sie natürlich ganz stolz. In den kleineren Klassen ist das eher so, dass man ja in dem gleichen Raum Unterricht hat, aber auf den anderen großen Klassen ist es ja meistens eher so, dass die einen Raumwechsel haben und dann gibt es natürlich die ein oder anderen, so wie Klassenbuchverantwortlichen, die dann natürlich den Avatar dann halt durch die Gegend tragen.
Na klar, wir erinnern uns alle, Klassenbuchführer und Führerin. Wir hören mal rein in ein paar Reaktionen der Kinder hier zum Beispiel, ob man sich vorstellen kann, dass den Avatar zu nutzen.
Okay, ja, auf jeden Fall. Wenn ich krank wäre, wäre das natürlich toll. Da kann ich in der Schule teilnehmen und muss nicht irgendwas nacharbeiten. Und ja, es ist einfach praktisch, wenn man wirklich in der Schule ist. Und das, denke ich, wird auch in Zukunft so sein.
Schön, sehr schön. Jetzt noch Finn, eigentlich Banknachbar von Anton. Und Anton kann seit einiger Zeit schon wegen einer Krankheit nicht physisch am Schulunterricht teilnehmen. Dank Avatar ist Anton aber wieder Teil der Klasse.
Ja, ich bin ja Antons Banknachbar. Oh. Und das war auch sehr schön, denn vorher wurde ich ja immer umgesetzt für Partnerarbeiten. Und jetzt kann ich wieder ganz normal mit Anton Gruppenarbeiten machen.
Toll. Und Anton quasi zugeschaltet per Avatar. Sehr, sehr schön. Aber ihr habt auch mitgebracht, wie die Lehrer damit klarkommen.
Also sie wussten zum Anfang nicht, wie der Avatar angeschaltet funktioniert und war dann gerade beim ausgeschalteten Avatar. Anton, hörst du mich? Ja, so läuft das ganz gut. Nach der ersten Stunde wissen auch die Lehrer, was sie machen müssen und machen das dann auch.
Sehr schön. Also auch da wieder die Lehrer, ne, die wissen das nicht, wie das geht mit der Technik und der Digitalisierung. Auch ein Punkt, ne, weil natürlich auch auch Digitalpakt Schule wieder Weiterbildungen natürlich ganz, ganz wichtig sind. Jetzt habt ihr angesprochen, um nochmal auf eure Reise mit dem Avatar zurückzukommen, bis ihr den quasi zum Leben erwecken konntet in Berlin. Großes Thema Datenschutz. Wie ist es denn jetzt mit dem Avatar? Thema Datenschutz, was habt ihr da geregelt bekommen?
Also das, was Grundvoraussetzung dafür ist, dass alle, die in der Klasse sind, also dementsprechend natürlich die Eltern bei minderjährigen Kindern, dem zustimmen müssen. Das heißt also, wir müssen sozusagen in die Klasse, in die wir wollen, dann auch an alle Eltern ran, auch an die Lehrkräfte, die dann dementsprechend mit bei sind. Die müssen ihre Einverständniserklärung geben. Das tun sie in der Regel auch, wenn man dafür gut aufklärt. Und mit dieser Einverständniserklärung plus, dass der Datenschutzbeauftragte im Land Berlin das auch nochmal geprüft hat und gesagt hat, es bestehen sozusagen, wenn diese Einverständniserklärung vorliegt, keine Bedenken, konnten wir dann diese bürokratische Hürde lösen. Eine der vielen, die wir da gehen mussten.
Ja, du spielst es schon so ein bisschen an. Was waren denn die größten Schwierigkeiten? Nimmt uns mal ein bisschen mit auf diese Reise.
Naja, vom Grundsatz, also es klingt ja erstmal wie eine total plausible Idee. Da gibt es eine innovative Lösung, um sozusagen hier eine Schulplatzsituation zu schaffen, die für Kinder, die nicht in die Schule kommen, gut ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass man es sofort machen kann. Ich habe es gesagt, wir sind in der Verwaltung, wir sind im Land Berlin. Da gibt es Regularien, da gibt es auch Finanzierungsprozesse, da gibt es Ausschreibungsprozesse, da gibt es Prozesse, die man abstimmen muss. Dann gibt es nochmal eine Trennung von äußeren und inneren Schulangelegenheiten. Eigentlich ist das was sehr Schulinternes, was jetzt gar nichts für uns im Schul- und Sportamt regelhaft das Thema wäre, bis man da dann mit allen Menschen gesprochen hat, bis man auch einfach mal die Entscheidung getroffen hat. Und die haben wir relativ schnell zum Anfang getroffen und gesagt haben, das ist so ein tolles Projekt. Egal, wir müssen das jetzt machen und wir machen das auch. Wir gehen da voran als Bezirk und holen uns erstmal modellhaft entsprechend vier Geräte und kurz korrigiert, auch mal zu schauen, klappt es dann auch? Die Ideen, die wir haben, kann das im praktischen Unterrichtsgeschehen dann auch wirklich funktionieren? Mhm. Weil man muss natürlich, sind öffentliche Steuergelder, muss man natürlich dann auch ein Stück weit rechtfertigen und gucken, ist das auch sinnvoll? Aber das, was uns sofort von Anfang an überzeugt hat, ist ja nicht nur, wie jetzt das Beispiel immer mit den total kranken Kindern, sondern auch, wir haben ganz, ganz viele Kinder, auch bei uns im Bezirk, die einfach schuldistanziert sind, die aus den verschiedensten Gründen, entweder Mobbing-Erfahrungen oder mit der Pubertät Probleme im Elternhaus, wie auch immer, die sind ganz lange Zeit nicht mehr an der Schule und das ist so eine niedrigschwellige Möglichkeit, überhaupt wieder in die Schule zu kommen, in Kontakt zu treten, ohne dass ich direkt in die Klassen muss, mich auch direkt zeigen muss. Und da haben wir so einen positiven Rücklauf bekommen, auch von den Eltern, dass inzwischen die Akzeptanz dann sehr, sehr hoch ist und Schulen uns direkt auch nachfragen. Wir möchten gerne auch in diesem Programm mit dabei sein.
Toll, das waren jetzt diese 4 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, das Pilotprojekt. Jetzt sagt ihr, 3 weitere Schulen in Bezirken haben eben bereits Interesse bekundet an diesem Modellprojekt. An dieser Umsetzung wird gearbeitet. Wo sind wir denn da?
Also wo sind wir da? Vielleicht, also der gesamte Prozess hat ja erstmal 2 Monate gedauert, bis wir dann überhaupt diese 4 Geräte bekommen haben. Was war ja deine Anfangsfrage auch mit, wie lange hat das Ganze gedauert? Ja. Also vom ersten Mal, okay, wir haben die Idee, wir haben die Initiative auch bekommen von anderen Eltern, die das schon mal irgendwo gesehen haben. Das Problem, was man ja auch hat, ist, dann gibt es verschiedene Anbieter und man muss ja dann auch gucken, welcher Anbieter ist am Ende der praktikabel ist. Und wir sind jetzt in der Phase, dass es halt jetzt läuft an allen 4 Schulen, dass wir die Infos sammeln. Das Interesse aus den anderen Bezirken ist da, die interessieren sich dafür. Und aufgrund der Tatsache, dass wir das Ganze ja angesetzt haben als Wiedereingliederung in den Schulprozess, ne, nicht, dass es als dauerhafte Lösung ist, soll es ja auch dann weitergegeben werden. Das heißt, wenn jetzt ein Schüler dann wieder genesen ist oder die Lage sich verändert, dass er wieder da sein kann, dann wird das Gerät natürlich weitergegeben. Und da muss man natürlich dann auch gucken, inwieweit kann man eine Art Pool anschaffen oder eine Schule schafft sich über Digitalpaktmitteln das Ganze an. Wenn wir dazu vielleicht noch später kommen, das ist ja auch nochmal ein Riesenkonstrukt. Klar sind das exorbitante Summen, diese Digitalpakt-Summe, aber die wird schon extrem teilweise verschlungen durch Schulen, wenn sie den LAN-WLAN-Ausbau machen. Ne? Ja. Also wir haben ja Schulen, die sind nicht saniert, sondern die sind noch auf dem Stand von, weiß ich nicht, im 20. Jahrhundert und sollen aber die Unterrichtsmethoden des 21. Jahrhunderts lernen. Ne? Das funktioniert halt nicht und da muss halt in jedem Raum gibt's halt einen Plan, der sagt, so und so viele Dosen müssen da rein für Netzwerk und auch WLAN. Das sind Kosten, die ja verschlungen werden und dann muss man natürlich gucken, dann will man noch, wie du sagst, eine kreidefreie Schule sein. Dann kommt ein Smartboard. Das sind alles Kosten und wie viel ist am Ende dafür noch übrig? Ne? Vielleicht gibt es irgendwann noch Digitalpack 2. Weiß man nicht. Und da muss man dann halt einfach sehen, wie kann man das Ganze angehen und wo kann man die Kosten zentralisieren?
Ja, also wo sind wir mit dem Projekt, mit den Schulen?
Wir sind jetzt erstmal in dieser Pilotphase. Ja. Sammeln von Erfahrungen an unseren Schultypen, Grundschule, weiterführende Schule, ISS etc. So, dass es jetzt der Stand ist. Und wenn das abgeschlossen ist und wir weiterkommen, dann ist natürlich der Plan, auch weitere anzuschaffen, auch jetzt kurzfristig. Es gibt ja Prioritäten. Ne? Wir können ja nicht zum Beispiel das kaufen, aktive Technik kaufen, bevor wir nicht LAN eigentlich fertig haben und WLAN. Ja. Das ist ja diese Hürde, wovon immer gesprochen wird. Wenn jetzt dafür natürlich eine Änderung kommen würde, dass man das vorher machen könnte, kann man natürlich ganz anders verhandeln und diskutieren.
Ja, vielleicht dann die Frage, was braucht ihr konkret? Vielleicht auch nochmal aus der Politik. Was braucht ihr da ganz konkret?
Also ich sehe ehrlich gesagt eine der wesentlichen Lösungsmöglichkeiten oder auch Strategien und auch wenn man das ernsthaft betrachtet darin, dass es eigentlich auch von den Krankenkassen irgendwann mal übernommen werden könnte. Ja, denn man muss es ja mal sehen, es dient der Eingliederung und der Teilhabe am normalen Leben. Das ist also ein Kind kann aus den verschiedensten Gründen, entweder Krankheit, soziale Einschränkung, Angststörung, wie auch immer, nicht zur Schule gehen. Dieser Avatar ermöglicht die Teilnahme am Unterricht von zu Hause aus, egal wie ich gerade drauf bin, ob ich Ängste habe oder nicht. Das hört sich ganz klassisch eigentlich nach einer Aufgabe an, die Krankenkassen mit übernehmen können. Mhm. Es ist auch etwas, was wir planen, Gespräche mit denen. Wir hatten mit dem Anbieter schon mal gesprochen. Das scheint nicht ganz so leicht zu sein. Also das ist mal offensichtlich auch eine Hürde, was das Thema Förderfähigkeit angeht. Aber wie Dennis gerade gesagt hat, unabhängig davon, wir sind gerade dabei, Modellerfahrung zu sammeln. Wenn wir diese dann auch entsprechend mal evaluiert haben, wenn sich sozusagen auch zeigt, das, was wir uns vorgestellt haben, wird umgesetzt. Die Schulen melden zurück. Das ist erfolgreich, das ist gut. Können entweder Schulen, können auch Bezirke oder aber das ist natürlich die Idee dann auch das Land Berlin sagen, das ist für uns förderfähig und wir möchten das in größerem Rahmen anschaffen und Schulen und Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen.
Jetzt habt ihr beide auch nochmal diese Hürden angesprochen, die bürokratischen Hürden, Digitalpakt, Schule, Datenschutzhürden, alles Mögliche. Überspitzt gefragt, ist das theoretisch gut gemeint, aber praktisch doch etwas schlechter umsetzbar, dieser Digitalpakt Schule und diese ganzen Hürden?
Also ich sag mal, der Ruf des Digitalparks ist deutlich besser, da muss ich mich kurz einbringen, ist deutlich besser als die reale Umsetzung. Also unabhängig davon, wir sind total froh, dass wir hier zusätzliche Mittel bekommen haben vom Bund, Das Land ist übrigens auch mit 10% dabei, ist also nicht so, dass wir hier nur vom Bund das Geld bekommen. Das Schwierige ist dann tatsächlich wieder die bürokratische Umsetzung. Woran denkt jeder oder jeder als erstes, wenn das heißt, ihr kriegt Mittel für Digitalpakt, auch Schulen machen das, hey super, wir können uns endlich Geräte kaufen. Mhm. Können wir und nicht. Sondern Dennis hat es gerade gesagt, als erstes muss erstmal die Infrastruktur, LAN, WLAN, Server etc. beschafft und finanziert und baulich umgesetzt werden. Und erst wenn das geschafft ist, dann kann ich einen kleinen Teil, das sind auch nur 25.000 Euro pro Schule, das ist nicht sehr viel, für digitale Endgeräte anschaffen. Und das kann ich nicht vorher machen. Selbst wenn die Schule sagt, ist mir egal, ich mache hier eine externe Lösung, nehme mir eigenes Geld. Wir können es nicht fördern, wenn wir es fördern würden und davon die 25.000 Euro nehmen, ist alles Geld, was davor für die Schule, für den LAN-WLAN-Ausbau war, weg. Und das sind bürokratische Hürden. Das hat irgendjemand im Bund mal festgelegt. Warum auch immer, hat sich bestimmt was Gutes dabei gedacht. Wir hier unten in der Ebene, sage ich mal, die es umsetzen müssen, fassen uns an den Kopf und sagen, da wünschen wir uns ein bisschen flexiblere Lösungen, aber der, der das Geld gibt, hat halt recht.
Na klar, aber es kommt ja an, wir sind auf dem richtigen Weg. Das sagt auch Sebastian Schalo und Renate Kroll-Pfeiffer-Kuhring nochmal von unserem Leibniz-Gymnasium.
Früher waren es schätzungsweise wahrscheinlich 20-30% des Kollegiums, die regelmäßig auf digitale Medien oder während des Unterrichts zurückgegriffen haben. Jetzt würde ich einfach sagen, es sind 100%, weil einfach die ganz klar diese Botschaft bei allen angekommen ist. Es gibt einen Mehrwert, auch im täglichen Unterricht digitale Medien zu verwenden. Es gibt die Möglichkeit über geänderte Aufgabenformen, Aufgabenformate, und das ist auch wieder die Verbindung zur methodischen Umstellung des Unterrichts und des Lernens. Es gibt die Möglichkeit, tatsächlich das auch in langfristige andere Aufgabenformate einzubetten. Und wenn das so geschieht, dann profitieren unsere Schülerinnen und Schüler davon. Und damit, glaube ich, ist das wirklich eine Sache, die sich jetzt etabliert hat, auch langfristig.
Also 100% digitale Medien an der Schule, das ist doch mal ein Wort. Und da sind Sie nicht alleine, denn das Land Berlin ist inzwischen führend bei der Umsetzung des Digitalpakts Schule des Bundes. Berlin belegt bei der prozentualen Mittelbindung im bundesweiten Vergleich den zweiten Platz. Was heißt das? Rund 165 Millionen Euro, eben von diesen 257 Millionen Euro, sind bereits für die verschiedensten Vorhaben im Bereich Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gebunden quasi und beantragt worden. Das sind schon bereits gut 64% aller Mittel, die eben bis zum Jahr 2024 quasi vorgesehen sind und zur Verfügung gestellt werden. Das also und natürlich so ein Wahnsinnsprojekt, wie ihr beiden das hier macht. Und da nochmal so größten Respekt, Wahnsinn. Genau so eine Initiative und so eine Motivation und so eine Menschen wie ihr braucht das. Warum ist Berlin so weit vorne im bundesweiten Vergleich? Was schätzt ihr? Mach ich dir auf die Schulter klopfen euch jetzt hier.
Ich glaube, dass das daran liegt, dass viele Leute, die in der Hauptstadt leben, einfach auch mit der Digitalisierung natürlich anders umgehen als vielleicht an anderen Regionen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen nicht so positiv vielleicht oder auch mit Vorurteilen verbunden. Das würde ich aber gleich revidieren wollen mit dem Schritt, dass aufgrund der Pandemie jeder Lehrer eigentlich jetzt mit der ganzen Sache in den Kontakt gekommen ist und vor allen Dingen sich auch auf den Weg gemacht hat. Und das ist auch das, was ich eigentlich einstiegsmäßig immer sage. Es ist eigentlich total positiv, die ganze Sache auch irgendwie, dass das sozusagen den Startschuss gegeben hat. Weil ansonsten vielleicht viele auch weiterhin gesagt hätten, man kennt diese ganzen Bilder auch, dass Lehrerinnen gesagt haben, okay, vielleicht oder Lehrer, ich habe noch 3 Jahre, so, warum soll ich mich, jetzt damit noch auseinandersetzen? Und diese Denkweise ist einfach aufgrund der Pandemie, weil es auch gar keine andere Möglichkeit mehr gab. Jeder saß auf einmal zu Hause und musste ja irgendwie weitermachen. Die Kinder wollten weiterhin unterrichtet werden. Und dieser Aufbruch ist natürlich da. Der ist trotzdem auch in anderen Regionen da. Da ist es vielleicht aber, kommt das nicht so zur Geltung, weil die eine ganz andere prozentuale Verteilung von Mitteln haben, dass die da vielleicht gar nicht so strahlen wie Berlin. Man muss auch, finde ich, an der ganzen Sache etwas vorsichtig sein, weil diese Bindung der Mittel heißt ja nicht, dass es komplett umgesetzt ist. Mhm. Das heißt ja erstmal nur, dass das Ganze beantragt worden ist. Das heißt, dass die Ämter, die dahinter arbeiten, gesagt haben, okay, jetzt ist Schule XY da gewesen, die haben 65 Räume. Das heißt, wir brauchen 65 LAN-Dosen oder mehr sogar. Also da gibt es ja eine Richtlinie wieder, wie Gordon gesagt hat, pro Raum muss so und so viel da sein. Mhm. So, das hat jetzt einer geplant. Dann wurden die Gelder beantragt und das ist dieses Geld, was gebunden ist. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt fertig sind, sondern wir sind sehr gut dabei, dass wir jetzt vorne sind und sagen, okay, wir haben jetzt die Gelder gebunden, jetzt kann es losgehen, jetzt kann der Technikertrupp kommen sozusagen und anfangen, die ganze Sache umzusetzen. Korrigier mich ruhig, wenn ich irgendwie was Falsches sage, aber das ist genau das, wo wir jetzt gerade sind. Und Berlin hat natürlich sehr, sehr viel Geld auch bekommen, aufgrund der Anzahl der Schulen, die wir in Berlin haben, und ist dann natürlich weit vorne.
wenn ich ergänzen darf, ich würde es mal auf 3 Ks zurückführen. Okay. Das eine ist Kommunikation, das andere ist Konzentration, das dritte ist Kompetenz. Ich glaube, man kann wirklich viel kritisieren, auch im Bildungswesen im Land Berlin, aber beim Digitalpakt ist die Kommunikation zwischen Senatsverwaltungen, Ämtern und Schulen wirklich gut gelaufen. Das muss ich wirklich sagen. Das ist der zweite Punkt, Konzentration. Erstens wurde hier von politischer Seite aus wirklich eine Priorität draufgelegt, sowohl in den Bezirken, aber auch in der Senatsverwaltung, auch überhaupt im Land Berlin. Und man muss schon sagen, der Vorteil ist natürlich im Gegensatz zu Flächenländern, bei uns geht dann doch relativ schnell und konzentriert mal so eine Maßnahme von oben nach unten durchzudrücken. Wenn ich mir ein großes Flächenland vorstelle, die auch Schulen in kleinen Dörfern, in Gemeinden haben, die wirklich weniger Infrastruktur haben, dauert es vermutlich dann auch. Und das Dritte ist tatsächlich Kompetenz, dass wir Digitalpakt in den Bezirken unter anderem eben auch mit Fachleuten wie Dennis und seiner Firma hier mit umsetzen. Und das hilft anscheinend wirklich ganz enorm.
Schön. Zeit für ein kleines Fazit von Renate Kreupfeifer-Kuring und Herrn Sebastian Schalow, unserer Schulleiterin und Schulleiter.
Wir sind gut dabei, aber haben auch noch ein bisschen zu tun.
Ist noch Luft nach oben.
Ist noch Luft nach oben. Was ist euer Fazit, Dennis, vielleicht zuerst?
Also ich bin total positiv der ganzen Sache gestimmt. Also wie schon gesagt, Corona hat vieles möglich gemacht, auch viele Denkanstöße gegeben. Ich glaube, also jeder hat sich auf den Weg gemacht und ist da auch aufgeschlossen der ganzen Sache. Und ich glaube, das Prinzip des Leuchtturms, was wir sozusagen immer so ein bisschen auch promoten, ist, wir beziehen die Schüler mit rein. So hat es ja bei mir damals selber angefangen. Ich habe gemerkt, okay, wir waren wirklich mit einer der Vorreiter in unserer Schule. Jetzt hatten alle die Möglichkeit, wir waren kreidefrei, wir hatten WLAN 2009 schon. Aber keiner hat es mehr genutzt. Also die Lehrer hatten Angst, sich zu blamieren. Das, was Gordon auch gesagt hat. Und daraus sozusagen habe ich ja damals angefangen zu gründen und habe halt die Lehrer unterrichtet. Und es muss einfach auch ganz klar gesagt sein, die Generation Z, also die Schüler selbst, können doch auch unterstützen. Und das promoten wir vor allen Dingen. Das heißt, dass wir die Kinder mit an Bord nehmen und sagen, hey, pass auf, bring doch deinem Lehrer, der dir Mathe beibringt, einfach auch das mal bei. Mhm. Mach doch Mikrofortbildungen und unterstützt die dabei. Und die Lehrer sind ja auch offen. Das hat nichts mehr mit Blamieren zu tun oder so. Und diese Denkweise ist halt auch vor allen Dingen ganz besonders weg. Und das ist so schön auch zu sehen, dass sich die Schulen weiterentwickeln. Wir können nicht von heute auf morgen alles realisieren. Das ist unmöglich. Das müssen wir auch einfach, da müssen wir realistisch bleiben. Aber wir sind wie jetzt auch die ganzen Wortbeiträge waren auf dem Weg mit verschiedenen Sachen, mit einem Avatar, mit Digitalpakt, mit Netzwerken, mit diesen Leuchtturmen sozusagen, die sich weiterentwickeln. Auch Lehrer, die sich gegenseitig unterstützen, ne? Junge Lehrerinnen und Lehrer, die von der Uni kommen, die dann aber wieder andere Fachkompetenzen lernen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ich kann da eigentlich immer nur sagen, dass die Schulleitungen das auch weiterhin unterstützen soll, dass sie den Raum den Kollegen schaffen sollen. In der Pandemie ist es vor allen Dingen auch so, sie geben ihren Kollegen jetzt den Freiraum, einfach auch Fehler zu machen. Und es ist ja auch nicht schlimm, Fehler zu machen, sondern jetzt auch mal zu probieren, okay, wie ist es denn jetzt eigentlich, eine Klassenarbeit online zu schreiben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe es nie gemacht, du wahrscheinlich auch nicht oder du auch nicht geworden. Aber das ist halt genau so eine Sache, wo wir uns mal überlegen müssten, ist das nicht vielleicht auch eine Sache, die wir zukunftsmäßig auch noch aufbrechen? Ne? Nicht nur ein Avatar, sondern wie kann zum Beispiel eine Klausur zukunftsmäßig sein? Da haben wir jetzt auch ein Modell mit der Senatsverwaltung gerade, diesen Schulversuch, da machen viele Schulen auch gerade mit, wo genau sowas mal getestet werden kann. Ja? Wann hast du denn die Möglichkeit, das zu machen? Das finde ich so besonders. Deshalb, ich finde, wir sind da sehr, sehr auf einem guten Weg. Und dieses Wissen, was daraus entsteht, das muss gebündelt werden, das muss zentral zur Verfügung gestellt werden. Und das muss auch am Ende ein Lesson Learned sein für den Digitalpakt, ganz klar. Es kann nicht nur um Technik gehen, sondern es muss halt auch um Inhalte vor allen Dingen gehen.
Also Luft nach oben ist natürlich immer, was uns die Digitalisierung jetzt eben tatsächlich auch bringt, sind ja vor allem erstmal Möglichkeiten. Das heißt ja nicht, dass es ein festgeschriebener Weg ist, nur weil ich einen Rechner irgendwie habe oder einen Avatar, heißt es ja, ich weiß, wie gut Schule funktioniert, wie sozusagen Schüler sich wohlfühlen oder wie Wissen transportiert werden kann. Und es bietet aber Chancen, die wir zukünftig dann miteinander auch ausloten müssen, weil wir sind eine dynamische Gesellschaft, eine dynamische Entwicklung. Nicht alles muss digitalisiert werden, auch das muss man mal sagen, diese Ängste, die ich vorhin genannt habe. Also ich glaube, der physische Austausch, das Lernen voneinander, Menschen sehen, auch Menschen auch bestimmte Sachen in die Hand nehmen, auch mit Stiften schreiben, hat durchaus ja auch pädagogisch wertvolle Akzente. Aber wir begeben uns jetzt in die Möglichkeit, dass wir die ganzen Vorteile, die digitale Bildung und Medien bringen, auch nutzen können. Und das ist sozusagen der Anfang. Ich glaube, wie gesagt, wenn man von Corona irgendwas Positives haben kann, dass zumindest auch die Digitalisierung in den Schulen angekommen ist.
Ja, einfach rein in diese Lücken, die da irgendwie gerade aufgebrochen sind.
Ja, vor allen Dingen diese Medienwechselkompetenz halt auch einfach zu schulen. Wann nehme ich eine Schere, wann nehme ich einen Stift, wann nehme ich ein Tablet, wann nehme ich einen Computer, ne? Ja. Also das zu festigen und diese verschiedenen Möglichkeiten auch zu nutzen, zu erkennen, wann macht was Sinn. Man kann nicht alles online machen, das funktioniert auch gar nicht. Und die Kinder wollen es auch gar nicht. Die waren eigentlich alle happy, dass sie dann wieder in die Schule konnten, glaube ich auch.
Ja, das glaube ich auch.
Auch die Eltern.
Ja, die glaube ich am meisten. Ja, vielen, vielen Dank für dieses physische Gespräch, das wir heute ja hier auch führen durften. Nochmal meinen tiefsten Respekt für dieses tolle Projekt. Vielen Dank, so einen Menschen brauchen wir. Und alles, alles Gute.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke für eure Zeit und vor allem vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr Kritik äußern wollt oder ihr einfach Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns da über jede Mail an info@wir.berlin. Und in der nächsten Folge geht es dann um Internationalität. Berlin quasi als Filmhauptstadt beziehungsweise Berlin-Brandenburg als Medienregion. Ich meine, wir haben Filmpremieren hier, wir haben Hollywood-Produktionen hier, Glitzer und Glamour und natürlich auch die Berlinale. Und da sprechen wir unter anderem mit Eike Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung vom Studio Babelsberg und mit Frau Christiane Krone-Raab. Sie ist quasi die Schnittstelle zwischen Filmteams und Behörden, macht zum Beispiel Drehorte in Berlin klar. Ja, das ist dann immer, wenn wir denken, oh, was ist denn hier schon wieder gesperrt, weil hier wieder was gedreht wird, und kriegt da auch Anfragen aus aller Welt. Ja, das ist wirklich ein Blick hinter die Kulissen auf diese Anekdoten in der nächsten Folge. Da freue ich mich jetzt schon und ich hoffe ihr auch, weil dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.